ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart am Mikrofon. Der Iran-Krieg sorgt für hohe Spritpreise. Bei uns in Polen hat billigerer Sprit viele Tanktouristen angezogen, aber auch dort haben die Preise über Nacht zugelegt. RBB-Reporterin Sabine Zitschke hat sich unter die Tanktouristen gemischt.
Jonas Grein, der Potsdamer, fährt nicht oft nach Polen, aber heute hat er tatsächlich einen Tankausflug gemacht. 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurück, über Frankfurt nach Słubice. Hier gibt es mindestens 10 Tankstellen. Er hat sich für eine No-Name-Tanke am Großen Basar entschieden. Grein fotografiert das Display der Zapfsäule, tippt auf einen Taschenrechner den Eurokurs zum Swati ein und tankt voll.
Ja, habe ich jetzt noch nicht so ganz ausgerechnet, aber ein bisschen 25 Euro oder 30 Euro sind das schon.
Gleich daneben hält ein Transporter aus Berlin. Zwei Männer, die ihren Namen nicht im Radio hören wollen, packen routiniert auch große Kanister aus.
Wir wissen, dass wir 25 Euro sparen auf 56 Liter Diesel. Wir haben heute Morgen uns erschrocken in Berlin für 2,40 Euro.
Und jetzt hier umgerechnet?
1,80. Das sind 60 Cent.
Und tatsächlich, im Vergleich zur vergangenen Woche, haben die Benzinpreise in Słubice angezogen, während sie auf der deutschen Seite der Grenzregion wieder etwas gefallen sind. Günstiger bleibt es trotzdem bei unseren Nachbarn, erst recht, wenn man sich für eine Rabattkarte entscheidet. Die polnischen Tankstellenketten Orlen, BP, Shell und Circle K haben in ihren Kunden-Apps aktuell noch Gutscheinprogramme aufgelegt, wo man zum Beispiel an den kommenden Wochenenden oder nächsten Mittwoch oder immer zwischen 14 und 18 Uhr noch ein paar Groschi Rabatt bekommt. Diese Aktionen gelten je nach Kette seit gestern und erst einmal bis Mai. Im Klartext heißt das, die Preisschlacht dieser Städte auf und ab der Vergleich mit dem Nachbarland wird weitergehen. Deutschland, Holland, Dänemark haben Spitzenpreise, die anderen Nachbarn sind günstiger. Erklären kann man sich das nicht, sagt Herbert Rabel vom Tankstellenverband.
In Polen ist es ein guter Preis. Aber warum in Deutschland die Preise so hoch gegangen sind, während sie in den anderen Nachbarländern, die ja von den gleichen Mineralölgesellschaften bedient werden, noch so einigermaßen stabil sind, ist ein Phänomen, was auch ich mir nicht erklären kann.
Machen die Mineralölkonzerne also in Deutschland gerade ordentlich Kasse? Die Erdölraffinerie in Schwedt produziert Kraftstoffe und Kerosin für Deutschland und Polen. Der Betriebsratsvorsitzende des Werkes, Danny Rutenberg, macht für uns jetzt mal die Rechnung auf, wer gerade an den hohen Spritpreisen verdient.
Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, E10, 2 Euro an der Tankstelle, da reden wir ja schon von mindestens 1,15 Euro an Energiesteuer, an CO2-Steuer, an Mehrwertsteuer und der Rest ist dann von der Beschaffung des Rohöls bis zur Verarbeitung, bis zu Gewinnmargen, bis, ich sag mal, zum Tankstellenwart alles mit bei.
Hohe Benzinpreise in Deutschland sind also zuerst ein Segen für den Fiskus.
Der Bericht von RBB-Reporterin Sabine Zitschke. Nach Berlin. Um die organisierte Kriminalität in Berlin zu bekämpfen, will der Staat an ihr Vermögen ran. Nur das ist nicht so einfach. Bislang muss nämlich nachgewiesen werden, dass es aus illegalen Quellen kommt. Der Berliner Senat will, dass die Beweislast umgekehrt wird, hat eine entsprechende Bundesratsinitiative gestartet. Dafür gibt es Rückendeckung aus dem Parlament. RBB24 Landespolitikreporterin Ute Schumacher.
Der Spur des Geldes folgen, um an die Hauptakteure der organisierten Kriminalität zu kommen. Mit diesem Prinzip sind alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien einverstanden. Die Bundesratsinitiative der schwarz-roten Koalition zur Beweislastumkehr kommt deshalb gut an. Der linke Abgeordnete Damiano Valgoglio möchte aber noch ein bisschen mehr.
Warum macht denn der Senat nicht mal eine Bundesratsinitiative zur Beweislastumkehr hinsichtlich des Vermögens von verurteilten Steuerhinterziehern?
Und dann passiert, was im Parlament selten passiert. Justizsenatorin Felor Badenberg von der CDU nimmt den Punkt des linken Abgeordneten postwendend auf.
Den Hinweis vom Abgeordneten Valgoglio nehme ich sehr, sehr gerne mit. Sollte die Konstellation, die Sie vorhin angesprochen haben, von unserer Initiative nicht umfasst sein, dann kann ich Ihnen zusagen, dass wir genau an dem Bereich, den Sie vorhin angesprochen, auch tätig werden.
Dann ginge es also auch Steuerhinterziehern an das Vermögen, bei dem Sie nicht erklären können, wie Sie daran kamen. Der grünen Abgeordneten Petra Wandrei bereitet ein rechtlicher Punkt bei der Bundesratsinitiative noch Bauchschmerzen. Sie fragt, ob die Beweislastumkehr nicht die im Strafrecht vorgeschriebene Unschuldsvermutung aushebelt.
Der Senat findet, die Unschuldsvermutung werde durch die geplante Neuregelung gar nicht tangiert. Und warum nicht? Der Senat sagt, bei der Einziehung von illegalen Vermögen handele es sich gar nicht um eine Strafe. Daher gelte auch die Unschuldsvermutung nicht. Das erscheint mir doch, mit Verlaub, nicht ganz unproblematisch.
Überhaupt nicht problematisch sei das, sagt der SPD-Abgeordnete Jan Lehmann und beruft sich unter anderem auf das Bundesverfassungsgericht.
Die meisten Gerichtsverfahren, einschließlich Bundesverfassungsgericht und die herrschende Meinung geht davon aus, dass es sich bei der Vermögensentziehung gerade nicht um eine Strafe handelt und deshalb die Unschuldsvermutung nicht gilt.
Was die Bundesratsinitiative angeht, scheint sie auf gutem Weg zu sein. Der Rechtsausschuss des Bundesrats habe gerade zugestimmt, berichtet die Justizsenatorin. Noch im Frühjahr dürfte der Bundesrat über den Gesetzentwurf abstimmen.
Ute Schumacher informierte. Jahrelang war die Elsenbrücke Baustelle eine wichtige Ost-West-Verbindung. Heute gab es nun gute Nachrichten. Zumindest die Spuren für Fußgänger und Radfahrer wurden geöffnet. Danach folgt der Autoverkehr. RBB24-Reporterin Lisa Splanemann. Okay.
Zwei Mitarbeiter einer Baufirma in gelb leuchtender Arbeitskleidung räumen am Mittag die rot-weißen Schrankenschutzgitter und Fußplatten weg, die bislang den Weg über den neuen Brückenabschnitt Richtung Treptow-Köpenick versperrt haben. Jetzt ist hier freie Fahrt, zumindest für Fußgänger und Radfahrende.
Oh, hier kommt der Erste. Hier lang, hier lang.
Ein neu aufgestelltes Verkehrsschild zeigt an, Radfahrer dürfen jetzt hier, wo vorher lange Baustelle war, langfahren. Frisch gemalte Fahrstreifen markieren Rad- und Fußweg. Patrick Kuczynski ist einer der Ersten, der hier auf diesem neu eröffneten Abschnitt unterwegs ist. Auf einem knallorangenen E-Bike.
Freut mich. Hat lange genug gedauert. Ich fahre ja jeden Tag zur Arbeit. Sieht gut aus. Also ich würde es ordentlich austesten.
Im Sommer 2018 wurden bei einer standardmäßigen Untersuchung Schäden an der Brücke aus den 1960er Jahren festgestellt. In den 8 Jahren wurde abgerissen, Behelfsbrücken wurden gebaut. Auch der kalte Winter hat die Bauarbeiten zuletzt etwas verzögert. Jana wohnt in der Nähe im Kiez und kommt zu der Elsenbrücke, um sich den Stand der Dinge anzuschauen. Sie zeigt sich skeptisch.
Wir haben hier seit Monaten den Dauerstau und die Busse erreichen uns nicht mehr. Wir erhoffen uns, dass der Verkehr jetzt von der Autobahn schneller abfließen kann. Wir als Anwohner sind betroffen in den Wohngebieten, haben ein viel höheres Verkehrsaufkommen und das ist natürlich jetzt durch die Öffnung der Brücke auch nicht unbedingt gelöst.
Die Elsenbrücke ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Sie ist Bindeglied zwischen Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick. Wie wichtig diese Verkehrsachse ist, wird schon am Mittag deutlich, also außerhalb der Rush-Hour. Auf der Treptow-Köpenick-Seite staut es sich auf der Elsenstraße. Pkw und Busse kommen nur im Schritttempo voran. Doch auch für die Autofahrerinnen und Autofahrer soll es besser werden, erläutert Arne Huhn, zuständiger Leiter Brücken- und Ingenieurbau bei der Berliner Senatsverwaltung.
Die freuliche Botschaft ist, dass wir anfangen, den neuen Überbau der Elsenbrücke für den Verkehr freizugeben, indem heute der Geh- und Radwegbereich eröffnet wird und dann schrittweise die 2 Fahrstreifen am morgigen Tag. Und dann bauen wir am Wochenende noch die Behelfsbrücken um, sodass dann spätestens ab Montag früh in beide Richtungen 2 Fahrstreifen und Geh- und Radwegbereiche zur Verfügung stehen.
Ab Montag stünden damit doppelt so viele Fahrstreifen zur Verfügung, 2 in jede Richtung. Unter der Brücke wird aktuell noch gebaut. Geplant sei, die Arbeiten bis Mitte des Jahres abzuschließen. Dann soll es auch 3 Fahrspuren statt ein- und auswärts geben.
Der Bericht von RBB24-Reporterin Lisa Splanemann. Auf den trockenen Winter folgt ein trockenes Frühjahr und darauf wohl die Waldbrandsaison. In Wildau tauschen sich bei einem Workshop des Waldbrandkompetenzzentrums derzeit 50 Experten aus. Thema ist auch der Schutz von kritischer Infrastruktur wie Stromleitungen. RBB24-Reporterin Annette Kufner berichtet.
Im Haus 16 der Technischen Hochschule Wildau riecht es nach Kaffee. Rund 40 Leute tummeln sich im Seminarraum im Erdgeschoss. Sie alle haben Berufe, die etwas mit der Waldbrandbekämpfung zu tun haben, sagt Uwe Becker. Er leitet das Waldbrandkompetenzzentrum des Landes Brandenburg.
Das sind Ingenieurwissenschaftler, Forstwirtschaftler, die Bundeswehr ist ja dabei, die Polizei, Kampfmittelbeseitiger. Also das sind wirklich extrem viele unterschiedliche Experten.
Sogar Psychologen und Soziologen sind dabei. Das das Ziel des Treffens?
Ja, also die Idee war tatsächlich, das Thema Waldbrand einfach viel, viel weiter zu fassen. Und uns geht es bei diesem Workshop nicht darum, ein neues Löschmittel zu erfinden, sondern auch andere Themen, die ja, im weitesten Sinne noch was mit Waldbrand zu tun haben, hier zu diskutieren.
Themen, die aber wichtig sind, sagt Becker. Zum Beispiel das Thema Kommunikation mit der Bevölkerung im Fall einer Waldbrandlage und die sogenannte kritische Infrastruktur. Bei der Waldbrandbekämpfung habe man die in der Vergangenheit oft nicht mitbedacht. Was zum Beispiel, wenn im Wald Strommasten stehen?
Wenn der Wald brennt und man entdeckt eine kritische Infrastruktur, beispielsweise eine Umspannstation, so etwas, dann sagt man, ups, da müssen wir aber jetzt ordentlich aufpassen und das müssen wir schützen. Viel schöner wäre es natürlich, wenn man das vorher weiß und Maßnahmen getroffen hat, auch im Vorfeld, solch eine Infrastruktur zu schützen.
Welche Maßnahmen das sein könnten, das wollen die Experten gemeinsam überlegen. Auch in Bezug auf Schienen zum Beispiel, die durch den Wald laufen oder Mobilfunkmasten, die im Wald stehen. Staatssekretär Johannes Wagner vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Brandenburg sieht in dem Treffen großes Potenzial. In Brandenburg sei es das erste Fachgespräch dieser Art.
In diesem Umfang, deutschlandweit, die Leute zusammenzuholen, das hat es noch nicht gegeben. Und insofern sind wir sehr gespannt, ja, dass es hier heute wirklich dann entsprechend umfangreiche, allumfassende Informationen gibt, die zusammengetragen werden.
Die Maßnahmen, die die Experten erarbeiten, sollen künftig von Behörden und Einsatzkräften übernommen werden. Soweit das Ziel. Wann genau, ist noch unklar.
Der Bericht von Annette Kufner.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Bendrik Moos und Silja Sodke. Es ist kurz nach 10 und in der Kita in der Wallenbergstraße in Wilmersdorf beginnen die Arbeiten am Mittagessen. Das Besondere, zubereitet wird es von den Kindern selbst. Akribisch werden gekochte Kartoffeln klein geschnitten. Die Kids, alle zwischen 4 und 6 Jahren, bereiten eines ihrer Lieblingsgerichte vor, Pommes. Mit Eileen Bär, Auszubildende und Genussbotschafterin der Sarah Wiener Stiftung, soll das Kochen für die Kleinsten von Anfang an Spaß und Lernen gleichzeitig sein.
Ganz oft sind halt so einfache Sachen auch die beliebtesten, so wie Pommes machen, Kartoffelecken, weil das halt trotzdem viel mit Motorik zu tun hat. Also einfach und jedes Kind kann halt was machen, jedes Kind fühlt sich gebraucht, sag ich mal. Also die können sich auch was voneinander abgucken, sie helfen sich gegenseitig.
Die Kochkompetenz von Kindern zu stärken und zu entwickeln, das ist das selbstgesteckte Ziel der Initiative Ich kann kochen, die 2015 von der Stiftung ins Leben gerufen worden ist. Eileen Bär gehört zu den bundesweit 36.000 Genussbotschaftern, die speziell für das Kinderkochen geschult wurden. Knapp 2 Millionen Schul- und Kita-Kinder hat man in den letzten 11 Jahren so schon erreicht. Das Konzept? Leckere Sachen selbst machen, statt aus der Dose oder Tüte.
Also der Ketchup, den wir selber machen, der
schmeckt ein bisschen mehr nach Essig.
Ja, der schmeckt ein bisschen mehr als Essig.
Und ein wenig.
Ja.
Kindgerechtes Kochen also, um später bewusste und gesunde Entscheidungen für die eigene Ernährung treffen zu können. Das ist das Ziel der Aktion, erklärt Azubi Eileen Bär.
Ich finde halt auch der Prozess einfach so, was aus Kartoffeln entstehen kann, weil wir auch nicht nur Pommes immer machen oder wir machen auch eigenen Ketchup, dass es auch so ist, oh wow, das kann man selber machen. Vielleicht sprechen die dann auch zu Hause drüber und machen dann vielleicht auch zu Hause irgendwas. Also ich habe auch gerne mit meiner Mutter immer so auch gerne beim Essen oder Kartoffeln schälen geholfen. Das war immer ganz, ganz toll.
Natürlich gehört zum Kochen auch das Aufräumen. Klappt hier bei den kleinen Köchen auch perfekt. Die ganze Kita ist begeistert von der Initiative. Auch die Leiterin Laila Mbarek, die ebenfalls Genussbotschafterin ist.
Es sind so simple Sachen, die man mit den Kindern machen kann, ohne dass man denkt, oh Gott, da kommen noch Zusatzstoffe rein, Konservierungsstoffe rein, Zucker extra rein. Und das ist, wenn ich sehe, dass Kinder verstehen, wie Produkte entstehen aus eigenen Mitteln, ist doch das Beste.
20% der Grundschulen und gut 14% der Kitas sind bei dem kostenlosen Programm schon dabei. Doch bei der Sarah Wiener Stiftung will man noch mehr. Direkt ran an die Familien, erklärt die Projektleiterin von Ich kann kochen, Franziska Böhm.
Wir sind in den letzten 10 Jahren sehr aktiv in den Kitas, Horten und Grundschulen unterwegs gewesen und wollen aber auch noch mal ganz verstärkt die Eltern mit ins Boot nehmen. Wir wollen neue Angebote auch für Familien bereitstellen, ihnen zu erklären, zu sagen, wie lernen Kinder eigentlich essen, was steht dahinter, warum möchte mein Kind nur Nudeln essen, was bedeutet das eigentlich, und wollen Mut machen, da geduldig zu sein, die Kinder gut in ihrem individuellen Prozess des Essenlernens zu begleiten.
Die Pommes im Ofen der Kita sind inzwischen fertig.
Klingt schon gut aus.
Ja.
Na, das ist knusprig.
Kochen macht nicht nur Spaß, es ist ganz nebenbei auch noch kinderleicht.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Stefan Auschwart am Mikrofon.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.